Hallo, das ist Reisen, Raps und Rind, Landwirte on Tour, der Podcast der Schollemer Stiftung. Die Schollemer Stiftung gehört zum Deutschen Bauernverband und wir vermitteln international Praktika in den grünen Berufen. Hier im Reisen, Raps und Rind Podcast tauschen sich Ehemalige über ihr landwirtschaftliches Praktikum mit unserem Programm im Ausland aus. Unser Ziel ist es, euch ein Gefühl für die unterschiedlichen Länder und das Leben und die Landwirtschaft dort zu geben. Euch zu inspirieren, von der Welt zu lernen und es euch leichter zu machen, euch selbst für ein Land zu entscheiden. Wir teilen mit euch, was man alles so erleben kann, an einem Ort weit weg von zu Hause. Womit man in einem fremden Land so struggelt, aber auch was die Highlights und Lieblingserfahrungen unserer Ehemaligen sind.
Hi, ich bin Jana und bin 23 Jahre alt und komme aus Bayern. Wo bist denn du her?
Hallo Jana, ich bin Christine. Ich bin 24 Jahre alt und komme aus dem schönen Sauerland. Genau.
Sehr gut, schön. Und du warst auch in Irland.
Genau, ich war auch in Irland. Vielleicht erstmal noch eine Frage zu deinem Background. Hast du landwirtschaftlichen Hintergrund oder hast du eine Ausbildung oder Ähnliches in dem Bereich?
Ja, also wir haben Landwirtschaft zu Hause, Ferkelerzeugung und Ackerbau und ich habe auch Landwirtin gelernt und dann nach diesem Auslandspraktikum habe ich meinen Techniker für Landbau gemacht. Und bei dir?
Genau, ich habe auch die Ausbildung gemacht, also wir zu Hause haben auch einen Betrieb und habe jetzt sozusagen das Bachelorstudium in Göttingen beendet und bin jetzt im Master in Göttingen auch, wow. Agrarwissenschaften, genau, und dann geht's weiter.
Und war dann das Auslandspraktikum während deinem Praxissemester?
Nee, das war direkt zwischen dem Abitur und dem ersten Lehrjahr. Da habe ich mir gedacht, auch die 4 Wochen kann man ja noch sinnvoll nutzen und fand das einfach total spannend, noch im Ausland zu schauen, wie da die Landwirtschaft funktioniert. Genau, das war jetzt so mein Hintergrund. Wie war es bei dir?
Ja, also jetzt muss ich noch mal kurz fragen, du warst 4 Wochen, habe ich das jetzt richtig verstanden?
Genau, ich war nur 4 Wochen. Genau.
Okay, ja, also ich war 4 Monate.
Oh.
bei mir war es so, es war, wie gesagt, nach der Ausbildung und bevor ich den Techniker angefangen habe, da hat man so ein Praxisjahr. Mhm. Das ist praktisch Pflicht, ich weiß nicht, in Bayern zumindest, ich weiß nicht, wie es im Rest von Deutschland ist. Und wo man eben Praxiserfahrungen sammeln soll. Und dann war schon so im letzten Lehrjahr schon öfter so im Raum gestanden, also bei meinen Klassenkameraden und so, das Thema Auslandspraktikum. Und es haben auch einige durchgezogen, Neuseeland, Australien, Amerika, Kanada, was halt da so prädestiniert ein Stück weit dafür ist. Und ich muss sagen, am Anfang dachte ich mir immer so, ach nö, ich bleib, glaube ich, mehr so daheim. Und dann habe ich mich einmal mit einem Klassenkameraden dann auch darüber unterhalten. Und der hat dann in meinen Augen so den entscheidenden Satz gesagt, dass eigentlich so im Praxisjahr ein Stück weit die einzige Zeit ist, mal wirklich rauszukommen, doch von daheim. Ich meine, vor der Ausbildung ist man ja 16, 15 irgendwie so in dem Dreh. Und jetzt nach dem Techniker muss ich sagen, ich würde es jetzt nicht mehr so wollen, weil ich mich während dem Techniker doch so intensiv auch mit dem Betrieb auseinandergesetzt habe. Betriebswirtschaftlich berechnet, kalkuliert, Pläne für die Zukunft geschmiedet sozusagen. Und möchte jetzt das ja auch umsetzen. Mhm. Und die Eltern haben ja auch oder warten ja auch ein Stück weit auf einen. Und von daher hat es dann doch in dieses Praxisjahr echt gut reingepasst. Und die 4 Monate war auch voll in Ordnung, finde ich. Der Klassenkamerad hat es dann so gesagt, dass doch da eigentlich die einzige Zeit ist, auch mal über den Tellerrand zu schauen. Und man soll die sich doch auch nehmen. Und das war so ein bisschen ein Chaot. Und dann dachte ich mir, wenn der das schon sagt, ne, dann muss ich es doch eigentlich wirklich durchziehen. Und ja, dann so hab ich's eben gemacht und habe es auch bis heute nicht bereut. Also war eine sehr, sehr gute Erfahrung auf jeden Fall. Genau.
Ja, das glaube ich vor allen Dingen, wenn man weiß, dass man irgendwann den Betrieb, sage ich jetzt mal, zu Hause übernimmt und dann komplett, ja, oder nicht mehr ganz so freigestellt ist, weil man ja doch organisieren muss, wie man sich freinehmen kann. Nee, das kann ich mir gut vorstellen.
Auf jeden Fall.
Nee, bei mir waren jetzt nicht ganz so viel Zeit, deswegen nur 4 Wochen. Aber ja, ich habe mich einfach gefreut, überhaupt ins Ausland zu kommen. Und ja, eine längere Zeit, ich glaube, da nimmt man noch mal mehr mit vielleicht aus dem Land. Das könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. So war es bei mir natürlich nur eine kleine Passage vom Jahr. Aber so an sich fand ich es trotzdem sehr spannend und fand guten Eindruck bekommen zu haben vom Land. Wo warst du genau?
Ich war im Süden von Irland, in der Grafschaft Cork in Roscarbery. Mhm. Das ist, glaube ich, so ein 400-Seelen-Städtchen, kann man sagen. Sehr idyllisch, mhm. Also auch für eine Urlaubsreise auf jeden Fall mal wert. Mhm. Und bei dir?
Ich war in dem County Kilkenny und also das wie so, ne? Da war ich auch in einer Kleinstadt, die nannte sich auch Mullinavat. Und ich glaube, das war auch, ja, Kleinstadt wird bei denen ja schon gesagt, bei einer, ja, sehr geringen Anzahl an Personen. Genau, aber das war sehr schön und sehr ländlich auch gelegen. Das war ein bisschen, ja, ich musste mal gucken, ob ich noch ein Fahrrad kriegte, damit man mal ein bisschen rauskam.
Oh, okay.
Aber krass, ja. Mit dem Bus, da gibt's ja dieses, wie heißt der nochmal, Bus Irene, glaube ich. Damit bin ich sehr viel gefahren. Also ja. Das ist eine sehr gute Möglichkeit, um in Irland von A nach B zu kommen. Also finde ich viel das besser stimmt. eigentlich noch als das Bussystem hier in Deutschland. Weil irgendwie, es gab diese eine Linie und man hat immer geguckt und dann hat das funktioniert.
Also ich bin im Nachhinein auch erstaunt, wie gut ich zurechtgekommen bin. Mhm. genau, jetzt nochmal kurz eine Frage. Du warst dann wahrscheinlich so im August, oder? Oder nach dem Abi?
Genau, also ich war
Sommer rum wahrscheinlich.
Am 1. Warte mal, wann war es denn jetzt genau? Genau, 1. August war ich da? Nee. Ja doch, 1. August bis, ja, 4 Wochen, also bis 1. September, genau. Das war so.
Okay, mhm. Ja. Okay, dann hast du, finde ich, eine bessere Jahreszeit erwischt. Ich war vom, also Februar bis Mai oder einschließlich Mai eben und also es war von daher super, weil halt da direkt die Alpkalbe-Saison war. Mhm. Also habe ich das wirklich voll mitbekommen. Wettertechnisch, also eine Woche hatten wir wirklich nur Regen und Wind. Ich glaube, ich habe auch noch nie so gefroren wie da drüben, obwohl es ja gar nicht so kalt war, aber halt der Wind und die Nässe. Also da muss man auf jeden Fall die richtigen Regenklamotten, sag ich mal, dabei haben. Aber dann kommt man auch klar. Genau.
Ja, ich glaube, Irland ist, was das Wetter angeht, das ist schon ein spezielles Land. Ich fand,
ist was anderes,
jeden Tag gab es einfach alles. Also jeden Tag hat es einmal geregnet, zwar nur kurz, aber es hat einmal geregnet. Es hat einmal mega gestürmt. Es hat einmal die Sonne geschienen und also es war irgendwie immer alles dabei, habe ich so das Gefühl gehabt.
Das stimmt,
und,
das stimmt, ja, genau.
Ich war auch immer, wenn ich draußen war, ich hatte immer eine Jacke dabei. Dann habe ich sie zwar zeitweise wieder ausgezogen, aber selbst im August musstest du das dabei haben, genau.
Ja, okay. Also wie gesagt, es gab einen Tag mal, da kann ich mich auf jeden Fall dran erinnern, wo ich tatsächlich mal im T-Shirt unterwegs war. das war schon so ein Highlight, muss ich sagen. Aber wie du sagst, also wirklich immer irgendwie so Zwiebellook halt auch. Immer eine Jacke dabei oder so, das ist auch sehr, sehr wertvoll, genau.
Ja.
Was hatte dann der Betrieb, wo du warst? Wahrscheinlich Milchvieh.
Genau, die hatten auch Milchvieh und haben dann noch so ein paar Angusrinder aufgezogen und so ein paar Bullen. Genau, und also das war dann halt, dass sie ja nicht sozusagen die ganze Nachzucht brauchten. Das heißt, ein paar der Kühe haben sie dann immer mit Angusbullen besamt und die Kälber haben sie dann einfach behalten und fett gefüttert und dann zum Schlachter gebracht. Genau, und so haben sie halt, wie gesagt, die Weiden gut ausgenutzt. War das bei dir auch Milchvieh und auch noch mit Fleischrindern?
Also Milchvieh, ja. Das ist ja auch typisch für Irland. Hatten aber Gott sei Dank auch Zuchtzaun und Mast. Mhm. Genau, weil, also, ja, kannst ja bitte auch gleich mal erzählen, warum oder wie du nach Irland gekommen bist. Bei mir war es eben dann so, dass ich auf jeden Fall halt ein englischsprachiges Land wollte. Also wo wirklich Muttersprache Englisch, dass ich halt da was lerne, sag ich mal so, gescheit was lerne. Und ich wollte aber nicht über den Atlantik oder nach Australien, Neuseeland irgendwie so. Und dann wäre so Großbritannien mein Favorit gewesen. Da hatte aber die Schollemer Stiftung meines Wissens nach zu dem Zeitpunkt noch nie einen Praktikanten hin vermittelt. Also die hätten, glaube ich, einen Betrieb auch gehabt, aber da war eben noch nie jemand gewesen davor. Und naja, dann wollte ich jetzt auch nicht so die Erste sein. Mhm. Und dann war halt noch die Option Irland. Dann dachte ich mir, naja gut, warum eigentlich nicht? Ist bestimmt auch mal interessant. Und dann habe ich gesagt, okay, dann nehme ich Irland. Und die erste Betriebsvorstellung sozusagen, also man kriegt ja dann so ein Schreiben, wo der Betrieb eben wegen beschrieben ist, war bei mir halt so, hat sich dann auch echt gut angehört. Und die hatten eben 140 Milchkühe mit Nachzucht, 3 Bullen, 150 Zuchtsauen und 2000 Mastschweine und 80 Hektar Grünland, was sie halt zum einen als Weide genutzt haben. Also die Milchkühe waren auch wirklich eben Tag und Nacht im Sommer auf jeden Fall auf der Weide und einen anderen Teil eben als Silagenutzung. Mhm. Und von daher habe ich auf jeden Fall das typisch irische oder den typisch irischen Betriebszweig Milchvieh halt mitgenommen. Das war schon echt wertvoll auch und hatte halt trotzdem auch den Einblick so in die Schweinehaltung, den man ja von daheim kennt und halt dann da einfach vergleichen kann. Also das war schon genial.
Ja, das stimmt. Also wenn du jetzt aus einem Schweinebetrieb zu Hause kommst, ist es ja ganz spannend, in so einer Milchviehregion mal zu sein, oder nicht?
Ja.
Genau. Ja, bei mir war das so, dass ein Kumpel, der war, glaube ich, für ein halbes Jahr oder sogar ein ganzes, nee, ich glaube, ein halbes Jahr war der in Irland gewesen. Und für mich war eigentlich immer schon, ne, auch fest, ich wollte gerne ins Ausland. Wohin genau? Also es sollte, weil ich wusste, es können nur 4 Wochen sein, sollte es jetzt auch nicht zu weit weg sein, weil es sich sonst nicht gelohnt hätte. Und die Schwalimar Stiftung ja auch für manche Länder nur einen bestimmten Zeitraum anbot und ich konnte jetzt halt nicht so lange. Und für mich war auch wichtig, dass es ein englischsprachiges Land war, einfach, dass ich die Sprache nochmal mehr lernen wollte. Und genau, dann, wo er mir dann so positiv von seinem Aufenthalt erzählt hatte, er war nämlich auch mit der Schwalimar Stiftung da, ja, da habe ich gedacht, warum nicht eigentlich auch Irland, ne? Wenn du schon jemanden hast, der schon so positiv erzählt hast, warum denn nicht dieses Land? Und was mir nämlich sehr aufgefallen ist, dass Irland von der Landschaft auch sehr ähnlich von meiner Region, wo ich jetzt herkomme, also aus dem Sauerland ist, da gibt es halt auch Berge, die sind zwar nicht zu hoch, aber es ist genauso wie bei mir in der Region. Und einfach diese saftig grünen Wiesen, bei uns gibt es auch wenig Ackerbau in der Region. Das fand ich einfach, ja, sehr ansprechend, diese Art von Landschaft ist total meins, genau, und habe mich deswegen sehr wohl gefühlt da.
Okay, sehr cool. Und wie war es dann überhaupt so für dich ins Ausland zu gehen, also so die Wochen davor oder überhaupt die Planung ja dann auch?
Ja, da muss ich sagen, da war ich auch so ein bisschen, das war mein, ja, also ich war schon mal davor 4 Wochen in Amerika gewesen, das war aber über einen Schüleraustausch und da war echt alles geplant worden, da musste man nichts machen, außer ja, sein Köfferchen packen, sage ich jetzt mal so, und diesmal war das schon so ein bisschen, dass man sich ja mehr Gedanken machen musste und wusste, man ist auch allein ohne einen Lehrer oder ähnliches. Und ich muss sagen, das Flugbuchen fand ich auch recht schwierig, weil ich noch nicht genau wusste, worauf achtet man, und ja, war dann doch das erste Mal, dass ich wirklich einen Flug gebucht habe. Und natürlich, was packe ich ein? Ich muss mich auch heute noch wundern, dass das alles in meinen Koffer gepackt habe, weil ich Gummistiefel, Wanderschuhe, also wirklich alles dabei hatte und ich hatte nur einen Koffer. Ich wundere mich heute noch. Aber es hat so gut eigentlich alles geklappt. Und bei mir ist es meistens so, dass ich mich davor gar nicht so verrückt mache. Es ist erst, wenn ich dann wirklich im Flugzeug sitze, dass ich dann erst realisiere, okay, es ist wirklich so weit. Wie ist das bei dir gewesen?
Ja. Also ich habe davor Teilzeit gearbeitet, also Teilzeit daheim und Teilzeit noch woanders. Und es war halt dadurch, dass ich im Februar gegangen bin, war es für mich dann die ganze Zeit so, es ist erst nächstes Jahr. Also es ist erst Frühjahr 2019, wo ich gehen werde. Also sprich, bis Weihnachten und so war alles gut. Ich habe, klar, man hat, wie gesagt, diese Bewerbungszettel oder was man halt alles ausfüllen müsste, Flugbuchen und so, hat man sich schon drum gekümmert, aber trotzdem, es war immer noch so gefühlt weit weg. Und ja gut, der Tag ist dann irgendwie immer näher gerückt. Es war ähnlich wie bei dir. Also klar, es war ständig präsent und so, aber irgendwie, ich habe mich dann auch so ein wenig in die Arbeit, glaube ich, verrannt ein Stück weit, um mich auch abzulenken. Mhm. Also jetzt so im Nachhinein, wenn ich drüber nachdenke. Und ich habe auch dann an dem Tag vor meiner Abreise, also ich musste frühs meinen Zug um irgendwie, weiß gar nicht, um 8 oder so, ist er los, dass ich dann eben zum Flughafen gekommen bin. Und habe abends auch erst relativ spät mit dem Kofferpacken angefangen. Ich muss dazu sagen, ich hasse sowas, Kofferpacken. Und die Mama und der Papa waren dann auch schon so, oh, was musst du jetzt erst anfangen? Du hattest einen ganzen Tag Zeit und so. Und ja, also vielleicht auch noch so ein bisschen Verdrängung eben. Und dann, als ich im Zug dann stand, tatsächlich, und habe dann meine Eltern halt so auf dem Gleis oder auf dem Bahnsteig eben gesehen, das war mit der schlimmste Moment, würde ich fast sagen, weil dann war wirklich so, jetzt ist eigentlich kein Zurück mehr. Also jetzt hast du 4 Monate, wo du einfach nur hoffen kannst, dass halt alles gut geht. Mhm. Ja, aber es war dann auch okay. Ich habe mir dann gedacht, es muss gehen. Du wirst es schon schaffen, und es war auch so. Also optimistisch sein und einfach mal gespannt sein auf das, was kommt, würde ich sagen. Ja.
Ja, ich glaube, bei dir ist es auch noch wahrscheinlich noch ein bisschen anderer Abschied gewesen, weil bei mir war es ja dann so, ach ja, gut, nach 4 oder ich glaube 5 Wochen war ich im Endeffekt da, weil meine Mama mich noch 4 Tage am Ende besucht hatte. Aber da wusste ich ja, gut, 4 Wochen ist ja jetzt auch nicht so eine lange Zeit. Aber ich glaube, bei 4 Monaten, ja, ist ja schon fast ein halbes Jahr, dann ist das nochmal was anderes, wenn man dann weiß, dass man so lange nicht zu Hause ist, ne?
Ja. Ja, ja. Das kann ich mir gut genau. Vorstellen. Ja, doch. Also klar, irgendwo ein bisschen aufregend auf jeden Fall und nervös auch. Aber wie gesagt, wir haben es beide gemeistert.
Genau. Und wie war deine Gastfamilie so? Also wie hast du das da empfunden? Haben die dich sehr familiär auch aufgenommen? Oder wie war das für dich da?
Auf jeden Fall, ja. Also die Iren sind ja eh schon bekannt für ihre Freundlichkeit, und ich sage auch manchmal gern noch, wenn die Deutschen mal so 3% von irischer Freundlichkeit und Gastfreundschaft hätten, wäre schon viel getan. Ja, also auf jeden Fall. Ich habe in dem Haus von den Senioren praktisch gewohnt, und der Betriebsleiter hatte nochmal ein anderes Haus oder ein eigenes Haus, ein paar ja, so vielleicht 100 Meter entfernt mit seiner Familie. Also dann hatten die für sich auf jeden Fall auch einen Rückzugsort und eigenes Bad. Also wir waren 2 Praktikanten, also eigenes Zimmer, das Bad eben zusammen, aber getrennt von den Senioren. Also das fand ich schon mal auch gut. Man ist sich da auch nicht irgendwie über den Weg gelaufen. Der Mittelpunkt vom Haus war einfach so die Küche und Wohnzimmer. Aber auf jeden Fall, also bei den Mahlzeiten eben immer dabei. Und sonntags zum Beispiel haben die mich auch irgendwie mitgenommen zu Ausflügen, wenn ich halt gewollt habe oder Ding. Also das finde ich schon beeindruckend. Dafür, dass man ja wirklich komplett fremd ist und alles, haben die mich echt, also voll integriert. Fand ich richtig genial. Und bei dir?
Ja, meine Gastfamilie war auch sehr freundlich, muss ich wirklich sagen. Ich durfte zum Beispiel im Elternschlafzimmer wohnen. Die haben extra für mich das, sag ich jetzt mal, Schlafzimmer geräumt, weil es ja, glaube ich, auch ja so sein soll, dass man als Praktikant ein eigenes Zimmer hat mit Bad. Und das hatte ich auch wirklich, und tat mir fast ein bisschen leid, dass die Familie sozusagen, ich glaube, das war auch ein Grund, warum die vielleicht auch, ich könnte mir vorstellen, die hätten jetzt auch niemanden genommen für ein halbes Jahr, weil dann ein halbes Jahr lang nicht im eigenen Schlafzimmer
ist ja dann doch ein bisschen. Haben die dann öfter Praktikanten bei dir, oder?
Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, die hatten schon vor mir Praktikanten gehabt und nach mir. Ich hatte noch mal ein Mädchen, hatte ich nämlich dahin vermittelt. Die war dann nicht über die Schorlemer Stiftung, das war dann einfach privat gegangen. Aber ich glaube, die haben immer nur kurze Zeiten Praktikanten gehabt. Also ich glaube, bisher noch nicht für einen sehr langen Zeitraum. Genau, ich glaube nämlich, im Haus hätte es jetzt auch nicht noch ein Schlafzimmer gegeben, wo man sonst, weil die auch 3 Kinder hatten, genau. Aber ich habe das genauso empfunden, dass sie wirklich total herzlich gewesen sind und alle Fragen, also auch vor allen Dingen mein Gastvater, mit dem ich ja eigentlich die meiste Zeit auch verbracht habe, weil das ja sozusagen der Landwirt war und mit dem ich dann draußen war und ja, die ganzen Arbeiten draußen verrichtet habe. Es war einfach ein total ruhiger Mensch und wie gesagt, jede Frage total geduldig beantwortet. Muss ich wirklich sagen, dass ich mich sehr willkommen gefühlt habe. Und ich glaube auch, das war so das schönste Geschenk am Ende. Oder das war ein Jahr später, glaube ich, da hatte mein Gastvater scheinbar irgendwas an seinen Händen operiert bekommen. Und in Irland ist es ja so, dass es einen Betriebshilfsdienst irgendwie nicht so richtig gibt. Und da haben sie mich dann nochmal gefragt, ob ich denn nicht kommen könnte für eine Zeit, um sozusagen, ja, den Betrieb ein bisschen weiterzuführen, weil er jetzt halt nicht melken konnte, nichts anderes. Das fand ich irgendwie, ja, hat mir einfach nochmal gezeigt, dass es nicht nur von meiner Seite aus so war, dass ich mich so willkommen gefühlt habe, sondern dass ich ihnen scheinbar auch nicht so zur Last gefallen bin, sondern ja, einfach ein schönes Verhältnis da war.
Wow, ja, okay, das ist wirklich beeindruckend, ja, das stimmt. Also ich würde jetzt sagen, so also wie gesagt, ich habe mich wohlgefühlt, aber so ganz herzlich jetzt von dem Ding her, war es jetzt nicht. Also der Kontakt ist auch mittlerweile ziemlich abgeebbt, aber ich denke, es liegt auch ein bisschen daran, die haben halt wirklich ständig Praktikanten.
Ja, okay.
Die sind da auch mega drauf angewiesen. Also so war es jetzt bei meinem Betrieb. Wie gesagt, das war eben Senior und der Betriebsleiter und immer zwei Praktikanten. Und ich frage mich auch bis heute, wie die Arbeit überhaupt schaffen, weil, also ich weiß nicht, die haben wirklich extrem viel zu tun gehabt, halt in der Abkalbesaison auch, als ich drüben war. Ich denke, im Sommer ist dann vielleicht auch wieder ein wenig entspannter, aber mein Chef hat auch echt von früh bis spät gewürcht. Und von daher, wenn die da mit jedem noch Mods Kontakt hätten, so in Anführungszeichen, die kämen ja theoretisch zu nichts anderem mehr. Aber wie gesagt, ich habe mich trotzdem wohlgefühlt. Also das steht außer Frage. Aber ja, also wir haben danach ab und zu mal noch über WhatsApp mal geschrieben gehabt, aber jetzt ist eigentlich totale Ebbe.
Auch schwierig. Also bei mir war es nämlich zum Beispiel genauso, dass ich jetzt zum Beispiel, jetzt ist das Ganze ja auch schon ein paar Jahre her, dass ich dann jetzt nicht mehr so viel Kontakt habe zu meinen Gasteltern. Klar, dann am Anfang danach hat man sich erstmal nochmal hin und her geschrieben, aber irgendwann, zum Beispiel, ich war jetzt auch in Frankreich dieses Jahr, dann habe ich jetzt natürlich mit den Gasteltern aus Frankreich wieder mehr zu tun. Also das ist halt das, was am nächsten dran ist.
Genau.
Mit dem hat man dann noch Kontakt und ja, das Leben geht ja auch irgendwo weiter. Und wenn man jeden Kontakt so pflegen wollte, ich glaube, dann wird es anstrengend. Aber das finde ich auch überhaupt nicht schlimm, ne? Solange man einfach eine tolle Zeit miteinander hatte. Und ich wüsste aber auch genau, wenn ich jetzt nochmal in Irland wäre, ich könnte sie kontaktieren und fragen, ob ich mal eben vorbeikommen könnte, ne?
Ja, definitiv. Also die haben auch damals gesagt, komme ich wieder oder komme ich halt mal wieder vorbei und besuch's und so. Da habe ich gesagt, also ich habe es schon vor. Ich habe es heute natürlich noch nicht gemacht, aber wenn es sich einrichten lässt, auf jeden Fall. Also doch, das wäre schon mal schön auch zu sehen. Vielleicht, wie hat sich der Betrieb auch entwickelt oder die Kinder sind gewachsen. Die hatten damals noch drei Kinder. Die Frau von meinem Chef war schwanger zu dem Zeitpunkt. Also da war schon auch was los. Von daher, ja, doch.
Ja, das glaube ich.
Muss man schon nochmal dann gucken irgendwie.
Und du sagst, dass sie immer zwei Praktikanten haben. Woher kam dann der andere Praktikant, also der mit dir da war?
Das war auch ein Mädchen, die war von Italien. Mhm. Die war aber, ich glaube, ein halbes Jahr oder 9 Monate. Also die war also schon länger als ich dort. Die war schon vor mir da und ist auch noch ein bisschen eine Zeit nach mir geblieben. Genau, ja. Also das war dann ganz gut, weil die konnte mich auch so ein Stück weit einlernen, zumindest was halt zu ein paar Betriebsabläufe angeht. Die kam nicht von dem landwirtschaftlichen Betrieb, also von daher, ihr hat halt so das Fachliche gefehlt. Aber gut, was das anging, habe ich halt dann mit meinem Chef oder so gesprochen. Und genau, aber war auch in Ordnung. Also interessant halt so unterschiedliche Leute dann auch kennenzulernen, auf jeden Fall.
Das glaube ich. Und irgendwo auch nochmal jemanden zu haben, mit dem man was machen kann. Also bei mir war das zum Beispiel so, man kriegte ja so eine Liste, wo andere Praktikanten auch noch drauf standen.
Genau.
Und da habe ich nämlich dann ja verschiedene Leute mal angeschrieben, weil irgendwie, ach ja, am Wochenende kriegte man ja dann auch mal frei vom Chef und oder vom Gastvater, sage ich jetzt mal so.
Ja.
Und da wollte ich auch ganz gern was machen, aber alleine macht das ja immer halb so viel Spaß. Und das ist total toll. Da habe ich einfach ein Mädchen angeschrieben und wir waren nämlich zusammen dann in Cork, haben wir ein Wochenende verbracht. Und der Kontakt besteht wirklich heute noch. Also das ist eine sehr
Wahnsinn.
Gute Freundin von mir und haben uns einfach nur darüber kennengelernt, weil ich ihr einfach eine Mail geschrieben habe von dieser Kontaktliste.
Wo ist sie dann her? Also ursprünglich, wo wohnt die oder lebt
Ich glaube, aus Lüneburg kommt sie, genau, Lüneburg. Ich habe sie
persönlich auch Deutschland. Okay.
Zu Hause
okay.
jetzt nicht besucht, noch nicht.
Ja.
Aber sie hat dann auch den Master angefangen in Göttingen. Ja, das war echt sehr schön. Und dann habe ich noch mit einer Österreicherin, habe ich mich auch mal getroffen, die war im selben Ort wie ich und deswegen hatte das ganz gut gepasst. Da wussten meine Gasteltern, da ist noch ein Mädchen, die auch sozusagen gerade ein Praktikum macht, aber die war auch 10 Monate da, glaube ich. Und dann sind wir auch einfach mal einen Tag nach Waterford gefahren. Und,
da war ich auch. Sehr schön.
Das war wirklich auch schön. Und ja, einfach, dass man was zusammen machen konnte und ich jetzt nicht das Gefühl hatte, dass ich meinen Gasteltern zur Last gefallen bin, weil die hatten halt auch drei kleine Kinder. Die Mutter hätte jetzt auch nicht jedes Mal mit mir nur Ausflüge machen können. Und mein Gastvater hat ja auch die Arbeit. Aber ich glaube, du hast ja gerade schon gesagt, Kalbesaison, da hat mein Gastvater auch von erzählt, wie, ja, das dann eine wirklich anstrengende Zeit für ihn ist, wo dann halt alle Abkalbungen auf einmal kommen, weil die ja diese Saisonabkalbung machen.
Genau.
Und das war bei mir jetzt halt gar nicht, weil ich habe ja sozusagen nicht eine Abkalbung mitgekriegt. Die Kälber waren schon etwas größer. Das war natürlich dann, denke ich mal, ein Zeitraum, wo ich da war, wo ja es jetzt nicht ganz so arbeitsintensiv war, ne?
Ich denke aber, bei dir standen dann die Besamungen an oder waren die da auch schon wieder rum? Die waren wahrscheinlich.
Die habe ich nicht mitgekriegt.
Ah, dann war das noch davor. Mhm. Also ja, okay. Ja, also es war für mich dann von daher interessant. Ich habe da meine erste, also nicht meine eigene, aber ich war bei einer Abkalbung dabei. Genau, oder bei mehreren natürlich. Habe dann auch mal mitgeholfen und so. Also das, ja doch. Und was mir auch sehr Spaß gemacht hat, war dann das Melken. Die hatten einen Melkstand, Fischgräten mit Swing-Over, also sprich, rechte Seite zum Beispiel geht rein, kriegt da auch ein bisschen ihr Kraftfutter, dann melkst du die rechte Seite und hast, währenddessen geht halt die linke Seite dann gerade raus, die neuen kommen wieder rein und dann hast du das gleiche Melkzeug, schwenkst du dann praktisch rüber auf die andere Seite. Und ich habe davor mal einmal in der Ausbildung für so einem, bei so einem Kurs habe ich mal gemolken, aber jetzt nicht, dass ich sagen kann, ich kann es, also ne, man hat halt da mal gemolken. Und jetzt aber in Irland musste ich ja dann ran, ist ja klar. Und ich hab's, also ich fand's entspannend, immer so das Geklacker von der Melkmaschine eben. Und ja, doch, also war cool auf jeden Fall, habe ich sehr gern immer gemacht.
Das ja. Glaube ich. Nee, das Melken fand ich auch sehr schön. Und genau, meine Familie hatte nämlich denselben Melkstand. Ich glaube, das hatte mein Gastvater mir erzählt. Die werden nämlich gefördert in Irland. Swing-Over-Melkstände.
Okay, es war ein Dairy Master.
Genau, den weiß hatte meine Gastvater, meine ich auch.
Ja.
Und also wenn du ein Swing-Over machst, das wird einfach gefördert. Und ich glaube, sogar die Platzanzahl war auch entscheidend. In Deutschland ist es ja so, du kriegst jetzt kein Geld speziell, nur weil du irgendeinen speziellen Melkstand
ja.
hast. Ne?
Ja.
Und nee, ich muss auch sagen, dass mir diese Melkstand, also ich habe schon in mehreren Melkständen, sei es Fischgräte oder sowas allem gemolken und da muss ich sagen, dass mir das Swing-Over-Prinzip sehr gut gefallen hat. Ich fand auch, dass das recht fix ging eigentlich.
Ja, das stimmt.
Es war jetzt nur der Melkstand bei meinem Gastvater, der musste sich jedes Mal sehr bücken. Das war nämlich von, ich weiß nicht, also sie haben halt nur den, sozusagen die Technik haben sie immer neu erneuert, wenn ja irgendwas kaputt war oder so. Aber der Melkstand an sich war noch der erste sozusagen, der gebaut war. Das heißt, die Höhe war von jemandem, ja, der etwas kleiner war.
Ja.
Das heißt, es war ein bisschen rückend belastend, sagen wir so.
Ja, okay.
Aber für mich nicht schlimm, weil für mich war es größentechnisch okay. Also ich bin jetzt auch nicht so groß.
Ah ja, sehr gut. Okay. Was würdest du dann sagen, hast du auf jeden Fall gelernt oder mitgenommen jetzt in Bezug auf Landwirtschaft oder auch überhaupt persönlich halt gelernt, mitgenommen?
Ich glaube einmal natürlich die Ruhe der Irländer. Also dieses, kann mich an ein Erlebnis erinnern, da war mein Gastvater auf einmal kurz weg. Er hat gesagt, er geht irgendwo hin, ich weiß nicht mehr, was er gemacht hat. Und neben dem Melkstand war sofort die Hauptstraße und so in der Nähe. Und da war immer so ein kleiner Litze nur gespannt. Und dann habe ich gedacht, komisch, warum kommen keine Kühe mehr nach? Da war diese Litze scheinbar, ja, irgendwie abgegangen und die Kühe standen halt auf der Hauptstraße. Und das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, ich wusste echt nicht mehr genau, was ich machen sollte. Mein Gastvater war die Ruhe weg. Also da habe ich mir noch gedacht, Mensch, diese Ruhe bräuchte ich. Was ich menschlich auf jeden Fall gelernt habe und landwirtschaftlich fand ich super spannend. Die Sache einfach mit dieser British Friesian war ja die Rasse, die meine Gasteltern hatten. Und
ja, meine auch.
In Deutschland ist es ja so ungefähr 10.000 ja, Durchschnitt und oder ich glaube in Bayern liegt ja bei 8.000, ne, Herdendurchschnitt ungefähr.
Ja.
Und da war es halt einfach, dass die Kühe ungefähr 5.000 gegeben haben. Also da war es okay, wenn eine Kuh 5 Liter gegeben hat, wo meinen Lehrbetrieben, da wurde so eine Kuh dann trocken gestellt, ne?
Ja.
Und das fand ich super spannend, einfach dass, ja, dass diese Art von Rasse, weil ich die nicht kannte. Und einfach die Vorteile aber auch zu sehen, ne, dass die super robust waren. Tiere hatten noch nie einen Clownstand gesehen, obwohl sie 12 Jahre alt waren. Ich meine, das gibt's in Deutschland gar nicht, ne? Da wird meistens ja ein Pflegeschnitt einmal im Jahr, wenn nicht sogar zweimal gemacht. Und da gab's einfach Tiere, die haben, ja, einfach nur durch diesen Abrieb der Klauen und Ähnlichem, das war einfach eine super robuste Rasse. Das fand ich echt total toll zu sehen, dass es eigentlich, ja, es muss nicht immer Leistung sein, sowas kann auch halt mega die Vorteile haben, ne? Also je nachdem, was man halt möchte. Wie war es bei dir?
Ja. Also ich habe jetzt gerade gesagt, die Rasse hatten wir auch, aber ich kann mich auf jeden Fall noch an Friesen erinnern. Aber eigentlich sahen sie aus wie Schwarz, wie Fleckvieh. Nee, bin ich jetzt richtig?
Wie Schwarzbunde, meinst
so
heißt's,
du? Ja. Ja. Oh Gott, genau, wie Schwarzbunde. Also ich kann mich auch nicht erinnern, dass die da jemals Klauen geschnitten hätten. Klar, sie waren aber doch mehr auf Leistung. Also wenn ich da manche alte Kuh gesehen habe, ich meine, es ist logisch, dass die nimmer ein motzpralles, strammes Euter dranhängen hat, ist ja verständlich. Ich bin aber jetzt auch unsicher, wie alt die Kühe überhaupt wurden oder wie viel Liter Milch die so gegeben haben. Aber ich glaube, es war schon mehr jetzt als bei dir, also oder als bei dem Betrieb. Also es war schon Ticken vergleichbar mit Deutschland auf jeden Fall. Genau. Und was ich ja gelernt habe, also auf jeden Fall der Umgang mit Rinder und Melken, das schon. Fachlich, also was Schweine angeht, eher wenig. Ich denke halt auch dem geschuldet, dass Deutschland einfach auf einem sehr hohen Standard ist oder wir da auf einem hohen Standard arbeiten. Und von daher war es mehr so, halt die Arbeit mal zu machen. Also wie die da drüben halt die Tiere halten, füttern, wie da das Management eben ist, jetzt bei den Schweinen mal, und Rinder eben dann vor allem, dass ich da mal richtig mitgearbeitet habe und das mal mitbekommen habe. Wir haben dann auch mal Kälber enthornt zum Beispiel und so Sachen, was ich jetzt in Deutschland einmal davor gemacht hatte. Also das war schon wertvoll. Und ja, ich bin auch ein bisschen erstaunt, weil ich sagen würde, EU ist nicht EU. Also jetzt bei dem Betrieb, wo ich war, die Schweine hatten zum Beispiel keine Betriebsohrmarken. Das wäre bei uns ein absolutes Unding. Oder es gab auch keine Fenster in den Ställen, also im Abferkelstall oder Maststall. Also das bei uns ist ja Pflicht, 3% der Bodenfläche musst du Fensterfläche haben. Also das waren schon so die krassesten Unterschiede, ganz ehrlich. Und persönlich auf jeden Fall halt so dieses Durchhaltevermögen, also so ein bisschen Kopfsache, wenn jetzt mal was nicht so läuft oder vor allem halt am Anfang, du bist halt einfach neu, es ist so, aber dieses, ja, ein bisschen auch das Heimweh überwinden ist ja auch so Durchhalten und Ding, und man braucht nicht immer die Eltern, man kann auch selber Probleme lösen, so, das finde ich war auch mal ganz, ganz interessant, weil es halt manchmal auch bequem ist, einfach so daheim irgendwie, ja, ich habe das und das, was soll ich machen oder so, weißt du schon, und ja, also, wie es halt immer so schön heißt, über den Tellerrand schauen, Horizont erweitern und man wächst an sich und wird erwachsener auf jeden Fall dabei, also das war wertvoll, ja.
Ja, wo du gerade sagtest mit dem, was dir aufgefallen ist, im Gegensatz jetzt zu dem, was du kennst vom Schweinestall in Deutschland, genauso ist es auch bei mir jetzt auch gewesen, was so den Milchviehbereich angeht. Also das war genau das Gleiche, aber auch bei meinem Praktikum jetzt in Frankreich. Also Deutschland ist einfach ein Land, diesen Standard, das kann man jetzt nicht vergleichen, wenn man jetzt nach Irland oder Frankreich oder so gibt. Da gibt's auch Sachen, wo man sich so denkt, das müsstest du in Deutschland nicht mehr machen. Da wäre sofort die Polizei oder das Ordnungsamt,
ja,
da.
Ja,
ne?
Ja, das stimmt.
Finde ich aber irgendwo auch toll, dass es noch diese Gelassenheit gibt und nicht wie in Deutschland, wo wirklich, ja, wo du Angst haben musst, wegen allem angezeigt zu werden. Und da ist es so, jeder macht einfach das, was er denkt. Und das muss ich sagen, war eigentlich total entspannt. Also wir haben auch einmal zum Beispiel ein kleines Feuerchen gemacht, wo halt Sachen verbrannt wurden und ähnlichem.
Ja,
sowas, das brauchst du in Deutschland nicht mehr machen.
Aber furchtbar. Ich hatte so Kopfschmerzen danach von dem ganzen Rauch, aber naja, okay, ist halt bei denen so. Ich habe dann gemeint, ja, habt ihr keine Müllabfuhr? Ja, aber dann müssen wir die Tonne runter zur Straße fahren. Wow.
Genau so habe ich das auch mitgekriegt. Also auch mit dem Müllsystem oder alles. Da muss man sich, finde ich, als Deutscher und auch jetzt die Stelle, wenn man dann einen Stall anguckt und dann einen Stall hier in Deutschland anguckt, dagegen könnte man echt sagen, in deutschen Stellen kannst du selber einziehen und bei denen ist es ja so, da sind einfach drei Bleche aneinander geschraubt und wenn da noch Beton im Boden ist, ist gut.
Genau, ja, es ist wirklich so, das stimmt.
In so einem deutschen Milchviehstall geht es ja um Komfort, Liegematten sind ja fast bequemer wie Betten. Das ist schon echt spannend einfach. Aber ich finde es einfach toll zu sehen, dass den Tieren geht es irgendwo auch gut, meiner Meinung nach. Also so habe ich das jetzt in meinem Stall miterlebt.
Natürlich. Ja.
Manche Dinge, ja, da sind wir vielleicht in Deutschland, dass wir zu sehr denken, wir müssen den Tieren ja sozusagen den Ort wie uns Menschen anpassen. So habe ich so ein bisschen das Gefühl gekriegt.
Ja, diese Vermenschlichung mal auch, sage ich immer gern. Ne?
Ja, genau. Aber was war denn zum Beispiel eine Sache, ja, wo du sagst, das war echt krass, was du da so erlebt hast, sage ich jetzt mal, irgendwie eine Sache, die dir sehr im Kopf hängen geblieben ist, sage ich mal.
Also verrückt, was mir hängen geblieben ist, ich habe an jedem freien Tag, den ich hatte, oder ich habe die auch immer gern wenn gesammelt, dass ich jetzt mal 2 Wochen durchgearbeitet habe und dann eben meine freien Tage summiert hatte. Ich bin eben immer irgendwie rumgereist und wollte eben das Land auch sehen. Und da war zum Beispiel The Warm Hole auf den Aran Islands. Ich weiß nicht, ob die das was sagt. Im Prinzip ist es ein natürliches Loch in den Felsen, ganz in der Nähe vom Meer, an der Westküste. Und wir sind dann da mit dieser Reisegruppe hingelaufen, über Stock und Stein. Und also man hätte abstürzen können, die Klippen runter, was weiß ich nicht alles. Und da gab es einfach keine Absperrung. Also es war so ganz normal, der Reiseführer da voraus, ja, wer Bock hat, kommt einfach mit und Ding. Und ich dachte mir in Deutschland, das wäre alles abgesperrt, wir würden Warnwesten tragen, so nach dem Motto. Also das war schon sehr beeindruckend für mich. Genau, das ist auf jeden Fall eben hängen geblieben. Oder auch im Pub, dann hat mein Gastvater mal für mich gesungen. Das war so verrückt. Also ja.
Ah, das finde ich klasse. Wirklich toll in Irland mit der Musik. Diese Offenheit auch. Ich habe das Gefühl, jeder singt einfach irgendwann los. Das wird bei uns ja doch gar nicht passieren.
Überhaupt nicht.
Und ich glaube auch, wenn du die Musik, selbst wenn du eigentlich das nicht dein Stil ist, irgendwie wirst du so aber animiert mitzumachen, dass du das einfach nur toll finden kannst, finde ich, weil diese Live-Musik und dann dieses Miteinander und jeder im Pub ist irgendwie, hört dem Ganzen zu, da singt mit. Ich finde, das ist sehr mitreißend. Also auch selbst wenn ich die Musik vielleicht jetzt erst nicht gedacht hätte, auch das ist meins, dann am Ende war es aber total meins.
Also ich habe es schon immer gemocht und ich kann da auch dann fast nicht still sitzen. Also ich fand es total genial. Und ja, also ich habe dann auch bei so einem, Tanzkurs ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber das war im Prinzip halt eine Gruppe, die sich immer Dienstagabend getroffen haben. Die waren auch alle viel älter als ich, also so, was weiß ich, 30, 40, 50 in dem Dreh. Und das waren aber Bekannte von meiner Gastfamilie und die haben halt gefragt, ob wir da mal mit möchten. Und dann dachte ich erst, das sind so Standardtänze, aber das waren dann diese typisch irischen Tänze, also jetzt kein Stepptanz, sondern mehr diese, ich nenne es jetzt mal so Gruppentänze eben. Und mir hat es dann so Spaß gemacht. Klar, ich habe es am Anfang immer nicht gecheckt und bin irgendwo dazwischen gestolpert und Ding. Aber die haben mich dann schon mitgezerrt. Also es ging dann schon. Das war auch richtig cool. Und wie gesagt, die Musik, also ich feiere die heute noch. Das ist was ganz Besonderes.
Ja, das ist und, auch das, was man, glaube ich, mit dem Land verbindet, ne?
Ja, total. Was würdest du noch jemandem mitgeben, der ins Ausland gehen möchte?
Vor allem Offenheit, also trau dich einfach jeden anzusprechen. Ich bin auch so ein Mensch, muss ich ehrlich gestehen, ich bin jetzt nicht so die organisierteste Person, die sofort alles organisiert und dann ins Ausland geht und sofort alles weiß. Ich bin jemand, ich denke mir immer, ach, irgendeiner wird es schon wissen und den spreche ich an. Und genauso war es halt auch. Super nette Menschen zum Beispiel, wo ich anfangs aus dem Flughafen rausgekommen bin, habe ich mich erst durchgefragt, wo ich dann hin muss, zu welchem Bus. Und dann war es aber so, dass der Bus scheinbar doch Verspätung hatte und ich dachte, jetzt muss ich eigentlich nochmal auf Toilette. Wollte aber nicht mein ganzes Gepäck wieder sozusagen ins Flughafengebäude zurückschleppen. Ja, und dann einfach irgendjemanden ansprechen, fragen, hey, können Sie mal kurz drauf aufpassen? Ist natürlich irgendwie riskant, aber ich fand die Leute, die waren alle so freundlich und herzlich da. Also das war einfach, habe ich in jedem Moment, wenn ich irgendwo mal eine Frage hatte oder ein Problem, einfach irgendjemanden ansprechen, die helfen dir eigentlich immer weiter. Und das, glaube ich, ist auch nochmal anders als in Deutschland. Da hätte ich das, glaube ich, nicht gemacht.
Ja, das stimmt. Was hat dir auch noch geholfen, dich irgendwie zurechtzufinden?
Mich zurechtzufinden? Ja, natürlich die Tipps, die man jetzt bekommen hatte von der Schorlemer Stiftung. Da konnte man ja gut durchlesen, was man vielleicht in seiner Umgebung alles machen konnte und einfach, wie gesagt, Leute ansprechen, die jetzt zum Beispiel auf dieser Praktikantenliste stehen. Das kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Wenn du niemanden hast oder niemand dich besucht im Land, schreib einfach jemanden an. Andere Praktikanten freuen sich total, wenn man dann zusammen was unternehmen kann. Genau.
Ich meine, man teilt ja auch das gleiche Schicksal. Also
genau, die kennen die ja auch niemanden also, meistens.
Ja, genau, ja. Aber bei mir war es auf jeden Fall meine Gastfamilie. Also mein Seniorchef hatte dann schon den Spitznamen von mir Personal Tourism Guide, weil er mir echt, also halt vor allem am Anfang muss ich jetzt auch dazu sagen, doch so mal die ein oder andere Bustour organisiert hatte. Genau, und gut, ich bin schon ein organisierter Mensch, hatte auch zu Weihnachten so ein irisches oder so ein Reisebuch über Irland bekommen mit Tipps und Sehenswürdigkeiten halt. Das hatte ich natürlich dabei, aber auf jeden Fall auch halt Aufgeschlossenheit und Toleranz einfach anderen Kulturen und so gegenüber. Und dann findet man sich schon zurecht, auf jeden Fall.
Ja. Genau, und ich denke halt auch einfach Sachen machen, wo man jetzt vielleicht erst denken würde, das würde ich in Deutschland jetzt vielleicht nicht machen oder so. Also ich bin zwar zum Beispiel in Deutschland auch ein Kirchengänger, aber ich habe einen Tag auch gesagt, ach, kann ich nicht mal irgendwie mit hier in die Kirche gehen? Und da sagte meine Gastmutter,
ja, ich war auch, ja.
Nee, also das machen eigentlich hier nur die Älteren so, bist du sicher, dass du das möchtest? Und da war ich auch wirklich nur mit Senioren, es war glaube ich so ein Rosenkranzbeten, aber da waren wir da hinterher noch frühstücken in so einem süßen kleinen Restaurant, kann ich sagen. Es war so nett einfach nur. Und ich habe dann noch ja sozusagen von der Großmutter, die ich mit der ich da gewesen war, davon der Bruder war noch mit. Und der hat mir zum Beispiel einen Rosenkranz geschenkt, weil ich keinen mit hatte. Und es war ja Rosenkranzbeten. Und den habe ich heute noch. Und irgendwie ist das so eine total besondere Erinnerung einfach, weil der so lieb war. Und ja, einfach diese Herzlichkeit auch und sofort, ach, du hast keinen, ja, warte mal, ich habe noch einen, hier kriegst du den und das fand
ja,
ich auch.
Ja, das würde doch in Deutschland kein Mensch machen, hey.
Das war wieder so eine ja, schöne Erinnerung einfach.
Ja, ja, ja. Ich musste auch immer an so eine Situation noch denken. Ich habe mit meinen, nicht Großeltern, mit meinen Senioren, sowas, mit den Seniorcheffen, genau. Irgendwie, ich glaube, die Schwester von meiner Chefin oder so besucht, irgendwie so ähnlich war das. Und da war ich auch noch recht neu erst in Irland gewesen. Und als wir uns dann verabschiedet haben, halt auch so Gottes Segen und alles Gute. Und also die hat mich überschüttet mit Wünschen und Zeug, wo ich mir dachte, die kennt mich gar nicht. Wir haben jetzt da vielleicht 2 Stunden zusammen da Tee getrunken und Kekschen gegessen. Und also Wahnsinn. Oder ich war auch einmal in einem Laden, in so einem, ja, wegen Souvenirladen oder so, habe mich halt wegen umgeschaut, mich hat jetzt nichts angesprochen, ich habe halt nichts gekauft und habe dann Tschüss gesagt und bin wieder gegangen. Und dann sagt die auch, Gottes Segen und alles Gute. Und ich denke mir so, ich habe doch nicht mal was gekauft, also warum bist du jetzt so nett zu mir, ne? Das war Wahnsinn.
Ja, das
stimmt. Also das ist eben hängen geblieben auf jeden Fall.
Genau.
Warum hast du dich damals entschieden, mit der Schollemer Stiftung zu gehen oder die in Anspruch zu nehmen sozusagen?
Das war bei mir, denke ich, deswegen der Grund, einfach weil ich diesen Kumpel hatte, der auch mit der Organisation ins Ausland gefahren ist und einfach der ja so positiv davon erzählt hatte und ich, um ehrlich zu sein, auch jetzt mich wenig informiert hatte, wo könnte man sonst noch mit ins Land reisen oder Ähnlichem. Und von daher habe ich mich dann an die Schorlemer Stiftung gewendet und das war eigentlich auch echt einfach und hat super funktioniert, eine Mail geschrieben und dann habe ich einmal telefoniert mit einer Mitarbeiterin und die hat mich dann genau aufgeklärt, was möglich ist, weil ich, wie gesagt, auch nur diesen begrenzten Zeitraum hatte. Genau so war das bei mir. Wie war es bei dir?
Die Schorlemer Stiftung und der Deutsche Bauernverband, das hängt ja meines Wissens nach auch ein wenig zusammen. Und dann bin ich so über einen Bauernverband dann eben zur Schollemer Stiftung gelangt, weil ich auf jeden Fall eine Organisation wollte, die mir praktisch hilft, also schon allein von der Versicherung her oder so. Ich wollte halt einfach einen Partner an der Hand haben, der damit Erfahrung hat. Also ich könnte es mir nicht vorstellen, jetzt einfach auf gut Glück wohin zu reisen und nicht zu wissen, wo ich abends schlafen kann. Hatte ich auch ein paar Kumpels auf der Technikerschule, die das tatsächlich so gemacht haben. Und ja, also ich finde, die Schollemer Stiftung ist da echt auch ein guter Ansprechpartner. Und wie du schon gesagt hast, gut organisiert, hilfsbereit. Und auch die irische Organisation, das war Equipeople bei mir, bei dir wahrscheinlich auch, die haben dann auch in der ersten Woche 1 oder 2 Mal angerufen, wie es so läuft. Und dann hat es natürlich ein bisschen nachgelassen, aber war ja auch in Ordnung. Und man hätte sich jederzeit melden können, wenn irgendwas gewesen wäre oder wenn man doch nicht mit seiner Familie klargekommen wäre. Also das war auch hilfreich und hat er mir halt auch Sicherheit gegeben und auch meinen Eltern. Ich meine, für die ist es ja auch nicht ganz einfach, jetzt das Kind da so mal lang gehen zu lassen.
Allein ins Ausland.
Ja, eben, genau. Ja.
Genau. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank, war mega spannend, mich mit dir auszutauschen.
Das stimmt,
und
ja.
Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Mach's gut.
Danke, gute Zeit dir und ja, also richtig, richtig cool war, sich mit jemandem auszutauschen.
Fand ich auch.
Tschüss. Gut, dann alles Gute, gell, ciao.
Und das war es auch schon wieder mit Reisen, Raps und Rind, Landwirte on Tour, dem Podcast der Schollemmer Stiftung. Falls ihr jetzt auch Lust auf die Welt und vor allem auf die Landwirtschaft da draußen bekommen habt, dann findet ihr uns, die Schollemmer Stiftung, auf unserer Webseite www.schollemmer-stiftung.de und natürlich auf Instagram, Facebook und Twitter. Dort gibt es alle Infos, Aktuelles und auch noch weitere Erfahrungsberichte. Schön, dass ihr heute wieder dabei wart. Tschüss und bis bald. Reisen, Raps und Rind, Landwirte on Tour ist ein Podcast der Schollemmer Stiftung des Deutschen Bauernverbandes e.V.